Am Telefon begrüße ich Rainer Braun.
Hallo, guten Tag.
Die Friedensbewegung ist eine Sache seit Jahrzehnten. Jetzt liegen ja die Ostermärsche hinter uns. Ich habe eine Analyse von Wladyslaw Sankin von Russia Today gelesen. Er war in Berlin dabei. Medien hatten dort 1600 Teilnehmer bestätigt. Er selbst 2000 bis 3000. In seinem kritischen Bericht finde ich aber einen markanten Satz. Friedensaktivismus ist das anstrengende Hobby einiger weniger. Er ist nicht in der Masse verankert. Was würdest du einschätzen?
Also ich bin erstmal mit den Ostermärschen ganz zufrieden. Wir haben unter komplizierten Bedingungen mehr als 120 Ostermärsche gehabt und auch eine leicht steigende Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dass diese Zahl angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht zufriedenstellt, kann ich nur unterstreichen. Da müssten mindestens 2 Nullen dahinter, um Ostern als zufriedenstellend abhaken zu können. Aber wir müssen mit dem leben, was wir können und was wir tun. Und die, die Ostern auf die Straße gegangen sind, das sind die, die für mich sowas wie der Hardcore oder die Avantgarde einer sich entwickelnden, breiteren Friedensbewegung darstellen. Darauf müssen wir hinarbeiten, dass diese Friedensbewegung wieder zu einer gesellschaftlichen Bewegung wird, die gesellschaftliche Großorganisationen und große Teile der Bevölkerung, die von diesen und dieser wahnwitzigen Hochrüstung betroffen sind, einbezieht. Das ist eine Aufgabe, die nicht am grünen Tisch geschieht, die auch Anstrengung, Zeit kostet. Ja, ob ich das, was ich mache, immer nur als Hobby bezeichnen würde, weiß ich nicht. Aber ich bezeichne es als eine humanistische Notwendigkeit. Und deswegen sind ja nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele weiter dabei, diese Friedensbewegung weiterzuentwickeln.
Diese Begrifflichkeit Hobby gefällt mir überhaupt nicht, würde ich meine Tätigkeit auf keinen Fall auch beschreiben und das auch nicht zulassen. Aber trotzdem hast du eine Erklärung, warum so wenig Menschen zu mobilisieren sind.
Also ich glaube, es gibt keine eine Erklärung. Es ist eine Vielzahl von zusammenfallenden politischen, psychologischen, persönlichen Motiven, die dazu führt, dass die Mobilisierung so schwierig ist. Das erste ist sicher die Auswirkung des Neoliberalismus und die damit verbundene absolute Individualisierung. Jeder denkt nur noch an sich, Ellbogen, jeder ist seines Glückes Schmied. Und das führt dazu, dass kollektives, gemeinsames, solidarisches Handeln sehr, sehr zurückgedrängt worden ist. Das zweite ist sicher, dass die Propaganda, Russland fällt über uns her, in Teilen der Bevölkerung, vielleicht kann man sogar sagen, mindestens in der Hälfte der Bevölkerung, ihre Wirkung hinterlässt und Menschen davon abhält, sich dieses zu durchschauen und sich dann für Frieden zu engagieren. Das dritte ist sicher die ungeheure Anstrengung, unter denen Millionen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger leiden. Wir haben nicht nur 13,3% Arme, für die Frage des täglichen genug Essens und die Miete bezahlen, zum absolut brennenden Punkt. Das ist ja viel, viel mehr geworden. Also dieses Betroffensein und sich kümmern müssen um das Allernächste, Notwendigste, um über die Runden zu kommen, in dieser tiefen kapitalistischen Krise, in diesen Auswirkungen der geostrategischen Veränderung. Und der vierte Grund, ich glaube auch, ich sag's mal salopp, es ist nicht so einfach zu durchschauen, was man jetzt wie tun kann. Und die geostrategische Situation heute ist natürlich schwieriger zu verstehen und wird natürlich auch verkompliziert durch eine massive Propaganda der Einseitigkeit und der Dämonisierung. All das hängt davon ab, sich zu engagieren. Das sind vielleicht einige Faktoren. Faktor Überalterung kommt noch hinzu, obwohl wir das erste Mal wieder deutlich mehr jüngere Menschen bei den Ostermärschen haben. Also es gibt einen Komplex von Punkten, die zu der jetzigen Situation führen. Aber die Komplexität zeigt auch, es gibt Auswege. Diese Auswege sind aber sicher nicht von heute auf morgen zu erreichen.
Wir zeichnen auf am 8. April. Gestern noch hat Donald Trump damit gedroht, so ungefähr den Iran auszulöschen. Heute lesen wir von einer Waffenpause.
Also ich muss erst mal sagen, ich bin heute Morgen aufgewacht, habe mein Handy angemacht und war heilfroh, dass uns weiteres Massenmorden bis hin zu einem Genozid, der ja in den Plänen von Trump und Netanyahu intendiert sind, erspart, mindestens vorläufig erspart bleibt. Von daher überwiegt erstmal eine hoffnungsvolle Freude darüber. Wenn ich es politisch einschätzen soll, muss ich sagen, es eröffnet sich dort ein kleiner Spalt für die Lösung eines Problems, das uns ja seit Jahrzehnten beschäftigt, nämlich des Umganges mit angeblichen und nicht vorhandenen Atomwaffen des Irans und der Versuch der westlichen Mächte, vor allem der USA, dort ein ihnen höheriges Regime wieder zu etablieren. Iran hat, das muss man geostrategisch so sagen, diese erste Runde des Konfliktes meiner Sicht nach eindeutig gewonnen. Trump hat auch aus innenpolitischen Gründen sich nicht durchsetzen können und ist dann dem internationalen Druck folgend in diese Waffenstillstandsebene gegangen. Wenn man sich die Waffenstillstandsvereinbarung genauer anguckt, ist es so, dass da ja schon faktisch Reparationen mit impliziert sind, nämlich für jedes Schiff bekommt der Iran, das durch die Straße fährt, soll das 2 Millionen kosten, 1 Million bekommt der Oman, 1 Million bekommt der Iran. Also dort haben sie schon eine ihrer Bedingungen mindestens festschreiben lassen, nämlich Reparationen. Iran bleibt vollständig in ihrer Selbstständigkeit erhalten. Es ist kein Wort davon, dass sie Uran abliefern müssen. Es ist kein Wort davon, dass angeblich, dass die Raketen vernichtet werden sollen, die der Iran hat. Also es ist für den Iran und die Menschen haben darunter mehr als genug gelitten unter dem Regime und unter diesem Krieg und besonders unter diesem Krieg natürlich. Das ist geopolitisch, wird die Welt gucken und sagen, guckt mal an, da hat ein Land es geschafft, die USA in die Grenzen zu weisen. Und das hat geopolitisch bei der Neuordnung dieser Welt auch für die Zukunft sicher deutliche Auswirkungen. Umso beschämender und hemmungslos negativ ist die Rolle der Bundesrepublik, der Bundesregierung und Europas. Diese Schreihälse an der Seite der USA, es ist widerlich. Und ich kann nur sagen, die deutsche Politik soll das Wort Völkerrecht nicht mehr in den Mund nehmen. Es fällt ihnen nur tonnenschwer auf ihre eigenen Füße.
Mobilisieren kann der Iran auch. Die Nacht fanden noch große Demonstrationen in Teheran statt. Das beeindruckt mich immer ein bisschen. Wir hatten ja gerade über die Mobilisierungsfähigkeit der Friedensbewegung gesprochen. Bei drohenden Bombenangriffen würde ich mich, glaube ich, wenig auf die Straße getrauen. Wie schätzt du das ein, die Bevölkerung im Iran?
Weißt du, was würdest du und ich denn machen, wenn wir aus einer solchen Situation herausgekommen wären? Und du hättest zu Hause gesessen mit den letzten Notreserven, die du hattest, die du noch gerade eingekauft hast, unter sehr schwierigen ökonomischen Bedingungen in diesem Land und würdest hören, es fallen keine Bomben die nächsten 14 Tage. Ich würde auch auf die Straße gehen und Party machen und feiern und mich freuen. Und mich freuen, dass sich Hunderttausende, ja vielleicht Millionen mit mir freuen. Das ist doch, da muss doch ein Lebensgefühl, ein Zukunftsgefühl wieder aufsteigen, nachdem man wirklich aus den tiefsten Depressionen von Bombenterror entkommen ist. Also von daher habe ich diese Aufmärsche und diese Befreiung auf den Straßen als etwas empfunden, dass man wieder durchatmen kann, dass man sich wieder freuen kann, ja, dass man erstmal das Leben wieder gewonnen hat. Und das ist meiner Sicht ein ungeheurer Wert. Und von daher darf es auch nicht nur um diese 14 Tage gehen. Es muss um eine Lösung gehen, die nicht wieder sofort zerbombt wird. Eine Lösung gehen, die Menschen im Iran wieder Luft zum Atmen und zur Gestaltung ihrer Zukunft gibt.
Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, die Menschen im Iran sind durch diese vergangenen Vorfälle zusammengerückt und stehen solidarischer beieinander. Schlimmer sieht es aus im Süden Libanons. Da habe ich jetzt Bilder gesehen, dass ganze Wohnviertel weggebombt werden durch Israel und Benjamin Netanyahu hat auch gesagt, dass es dort keinen Frieden geben soll.
Also erstmal muss man sagen, wenn ich dem pakistanischen Premierminister Sharif glauben soll, ist der Libanon Teil des Waffenstillstandes.
Aha.
Verstößt seit dem ersten Moment, und das ist ja gut, widerlichste israelische Tradition gegen diesen Waffenstillstand. Und ich würde, solange dieser Satz, dass der Waffenstillstand auch für Libanon gilt, von keinem offiziell dementiert worden ist, gilt es für mich auch erstmal so. Umso schrecklicher und umso verkommener ist diese Politik der israelischen Regierung. Diese israelische Regierung gehört an einen einzigen Ort, nämlich ins Gefängnis in Den Haag, und zwar von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Minister. Und sie ist, macht eine Politik, die man nur als genozide Kriegstreiberei bezeichnen kann, mit einem ganz klaren Ziel, ein Groß-Israel zu errichten auf dem Genozid der Menschen, die dort leben. Das ist die Politik dieser Regierung. Das ist nicht antisemitisch, Das ist nichts anderes als zutiefst humanistisch gedacht für die Menschen, die darunter leiden, und anklagend an die, die für die Morde verantwortlich sind.
Sie sagen es ja zum Teil auch selbst. Das sind ja nicht mal Erfindungen von kritischen Geistern. Wie ist dein Blick auf die Ukraine? Auch dort wurde über Ostern ja weiter gebombt.
Also ich bin mal gespannt, ob die jetzige Debatte über Iran nicht auch neue Impulse für Verhandlungen und Diskussionen in der Ukraine gibt. Meiner Sicht nach merken wir ja bei dem gegenseitigen Zerstörungswut, die die Ukraine in den russischen Häfen und die Russen bei der Zerstörung der Infrastruktur an den Tag legen, dass man sich natürlich gegenseitig weiter zerbomben kann. Es wird auch weitere kleinere oder vielleicht auch so ein bisschen größere Ländergewinne der Russen geben, der russischen Armee geben. Da ist sie einfach militärstrategisch deutlich überlegen. All das bringt aber keine Lösung dieses Problems. Die einzige Lösung ist wirklich, dass jetzt wieder und verstärkt intensiv verhandelt wird. Und zwar im Wesentlichen unter Federführung der USA, muss man ja in dem Fall leider sagen, um zu einem längerfristigen Friedensabkommen zu kommen. Ich hoffe, dass die letzten Nächte da eher positiv wirken. Ansonsten tun mir die Menschen bei allen Seiten leid, die weiter unter diesem kriegerischen Terror, Bomben- und Drohnenterror leiden müssen. Wir müssen versuchen, diesen Krieg sofort zu beenden. Das heißt aber auch, dass Europa endlich einsieht, dass es seine Rolle als Kriegstreiber, und ich sage bewusst auch nochmal Rammstein, als Ort, von dem von deutschem Boden auch der Ukraine-Krieg mitgeführt wird, dass diese Politik sich verändert und dass Europa und auch Deutschland zumindest, sage ich mal salopp, das Maul halten, wenn es um Frieden geht, und sich nicht immer permanent auf Seite des Krieges in diese kriegerischen Auseinandersetzungen einmischen.
Bei den Medien ist das noch nicht angekommen. Ich habe gerade heute was bei der Tagesschau gefunden. Da geht es um die Russifizierung Mariupols. Ich habe mich mit der Stadt schon mal zu DDR-Zeiten beschäftigt und es ist eine der russischeren Städte in dieser Region, vielleicht mit einem Anteil Griechen. Welche Rolle wünschst du dir für die Medien?
Gar keine. Also mir wäre es Maribor und andere gäbe, aber ich würde gerne, wenn es mal sowas gäbe, nicht wie einen autofreien Sonntag, sondern eine medienfreie Woche ohne die Hexe, dann würde ich da sofort für votieren, weil es ist unerträglich, welche Rolle die Medien an allen Kriegsfronten spielen in einer aggressiven Kriegspolitik. Deren Unterstützung der israelischen Politik, auch wenn es da ab und zu mal so kritische Schlenker gibt, sie machen ja auch ein bisschen Krieg, ist unerträglich. Deren Rolle in der Ukraine ist, den Krieg anheizen, wo sie können, das russische Feindbild also in einer Art und Weise zu steigern, wie, ich weiß es gar nicht, ich bin ja nun ein Kind des Ende des Kalten Krieges, also von daher, die Hochzeit des Kalten Krieges kenne ich nur aus Literatur und Geschichten und aus Erzählungen, aber scheinbar auch da nicht gegeben hat. Also die Dummdreistigkeit gegenüber Russland ist ja kaum auszuhalten. Einerseits soll Russland bei uns einmarschieren sofort, andererseits ist Russland so schwach, dass sie immer noch den Ukraine-Krieg verlieren will. Was ist denn nun Russland eigentlich? Diese Lügerei über Russland ist schrecklich. Und was wir tun können, ist wirklich zu versuchen, ein mehr wahrheitsorientiertes Bild von Russland zu zeichnen. Das ist kein Bild, dass Russland, dass Russland unter Putin zu der Glückseligkeit der Menschheit erklärt. Es ist aber Versuch, ein Bild zu zeichnen, dass in diesem Lande Menschen leben, genau wie bei uns, die tagtäglich arbeiten, die Frieden wollen, die besseren Wohlstand wollen, die vernünftigen Umgang mit der Umwelt wollen, die vor allen Dingen eins nicht wollen, sich wieder in den Schützengräben zu begegnen und sich gegenseitig totzuschießen. Und für dieses Russlandbild müssen wir sorgen und müssen wir uns einsetzen. Und politisch heißt das, es gibt keinen Frieden in Europa ohne einen Ausgleich mit Russland. Ohne das größte Land der Welt wird es in Europa keinen Frieden geben. Dafür muss man nicht Putin lieben, das ist nur in deutschem Interesse. Billige Ressourcen, neue Handelsmöglichkeiten, Austausch von Menschen, ökologische Fragen können gemeinsam gelöst werden. Wissenschaftlicher Fortschritt kann gemeinsam erzielt werden. Russen und Deutsche haben historisch und aktuell immer noch so viel gemeinsam, dass sie wunderbar eine friedliche Zukunft gestalten können, wenn die Politik es ihnen erlauben würde.
Starke Worte. Ja, es ist ein Kulturkreis, kann man zweifelsfrei sagen. Schauen wir noch kurz nach Ungarn. Da wird in Kürze gewählt. Jetzt besucht J.D. Vance Viktor Orban. Ich weiß nicht, ob das den Herrn Orban von Nutzen ist. Was meinst du?
Also ich gucke mit großer Spannung auf diese Wahl, weil die für mich schon ein Zeichen gibt, in welche Richtung sich auch Europa weiterentwickelt. Ich bin übrigens auch bei dem konservativen Gegenkandidaten noch nicht so davon überzeugt, dass der beste EU-Knecht sein wird, obwohl diese Wahlkampfplakate, ich habe sie auf der Rückreise aus dem Urlaub auch sehen, weil teilweise ekelhaft sind mit von der Leyen und ihm. Wir warten mal ab. Ich persönlich bin bei Wahlen immer der Meinung, die Bevölkerung des Landes muss es bestimmen. Ich gucke mir das hochinteressiert an, verfolge es und wir werden sehen. Es wird kein Zurück geben zu der alten Linie des Transatlantismus auf der einen Seite. Es wird aber auch kein Zurück bei diesen Ländern geben, dass sie jetzt mit einmal die schlimmsten Russenhasser werden. Das wäre völlig gegen das Interesse des Ungarns, ökonomisch und politisch. Ökonomisch lebt Ungarn von russischem Öl und Gas und von chinesischen Investitionen. Das werden sie doch nicht alles zurückschrauben. Die sind doch nicht so bekloppt wie bei uns. Also von daher warten wir mal ab. Und wenn von der Leyen glaubt, dass es dann alles besser in Europa wird, kann ich sagen, von der Leyen hat schon so viel geglaubt, die kann es weiter glauben, es wird nicht passieren.
Was glaubst du in Sachen Energiepreise, Dieselpreise beispielsweise? Wie wird sich das entwickeln? Wird das schnell wieder besser werden oder wird das auf hohem Niveau verharren?
Also normal, ich bin kein Ökonom, von daher bin ich vorsichtig, aber wir kennen doch alle die Profitgier von Konzernen. Und erst recht von Energiekonzernen, die fast so profitgeil sind und gierig sind wie Russlandskonzerne. Was jetzt bisher geschehen ist mit unseren Preisen, hat ja eigentlich überhaupt keine materielle Grundlage. Weil ja, wir verbrauchen immer noch Öl, das vorher hierher transportiert worden ist, zu viel günstigeren Preisen. Das heißt, es sind alles Übergewinne. Ich glaube, ich mache immer eine Spekulation, dass die Preise sinken werden, aber nicht wieder zu dem alten Ausgangspunkt. Die Öl- und Gaskonzerne werden die ganz großen Gewinner, neben den Rüstungskonzernen natürlich, die großen Gewinner dieser Krise sein. Und wir, die Bevölkerung, wir, die Menschen in diesem Lande, werden die Opfer sein. Und unsere Bundesregierung tut nichts, aber auch gar nichts, um uns zu schützen.
Sie kassiert die Mehrwertsteuer auf jeden Fall. Dann haben wir zum Schluss noch was Weiches. Ein Wal in der Ostsee. Als Friedensaktivist dich gefragt, möge dieser in Frieden ruhen?
Ich habe eins nicht verstanden bei dem Wal. Warum man ihm nicht sofort so helfen konnte, dass er überleben konnte. Es gibt in der Ostsee und bei den Schiffen riesige Bagger, die auch in der Lage sind und Hebemöglichkeiten in der Lage sind, Wale zu transportieren. Das hat es in anderen Teilen der Welt ja schon gegeben. Ich habe das selbst mal beobachten dürfen im Pazifik. Ich habe es nicht verstanden, warum das nicht gemacht worden ist. Ansonsten gilt mein tiefes Bedauern diesem Wal, das ist ja auch eine Tortur durchmachen muss jetzt, bevor er wahrscheinlich das Zeitliche segnet. Also schade, dass wir ihn nicht retten konnten. Schade, dass meiner Meinung nach möglicherweise auch nicht alles versucht wurde, ihn zu retten. Bedauerlich, sehr bedauerlich.
Rainer Braun, ich danke dir.
Gerne.
Das Dossier.
Beginnen möchte ich diesen Freitag, den Live-Teil, mit Worten von Peter Hacks. Tagtraum, ich möchte gern ein Holperstein in einer Pflasterstraße sein und stelle mir vor, ich lege dort Jahrhunderte am selben Ort. Und einer von den Kunsteunuchen aus Medien und Kritik käme beispielsweise Hacks besuchen und bräche sich das Genick. Aus diesem Vaterland nicht meine Knochen, Eulenspiegel Verlag, ausgewählte Gedichte von Peter Hacks an diesem Freitag, dem 10. April 2026 in der kleine Audiodatei. Auf nach Köln!
Allahu Akbar, Allah.
Im pakistanischen Islamabad sollen die ersten Friedensgespräche zwischen den USA und Iran stattfinden, berichtet die Tagesschau. Die Waffenruhe ist fragil. Israel will mit dem Libanon direkt bezüglich einer Entwaffnung der Hisbollah verhandeln. Australien ist gegen eine Kriegsbeteiligung. Die Hisbollah greift Israel vom Libanon aus an. Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben am Donnerstag erneut einen Vorstoß der Demokraten zur Beendigung der Militäroperation gegen den Iran blockiert. Donald Trump sollten Vollmachten entzogen werden. Kuwait meldet iranische Angriffe. Der frühere iranische Außenminister Harassi ist Behördenangaben zufolge nach einem Luftangriff seinen Verletzungen erlegen. Bis 2005 war er Außenminister. Israel attackiert Hisbollah-Stellungen. Einstellungen. Donald Trump zum Iran. Der Iran macht einen sehr schlechten Job. Manche würden sagen, einen unehrenhaften, wenn es darum geht, Öl durch die Straße von Hormuz passieren zu lassen. Er verbreitet sich auf seiner eigenen Plattform Truth Social. Zitat: Das ist nicht die Vereinbarung, die wir haben. Die Wiedereröffnung der Meerenge ist Teil einer Einigung. Gebühren lehnt das Weiße Haus ab. US-Soldatenwaffenausrüstung bleiben in und um Iran stationiert, bis die Bedingungen der Waffenruhe eingehalten werden, so Donald Trump. Seine Wortwahl auf Truth Social spricht Bände das großartige Militär, ruhe sich aus, in der Tat voller Vorfreude auf den nächsten Feldzug. Murad Zagujadeh, Präsident des russischen Zentrums für Nahost, Studien- und Gastdozent an der Wirtschaftshochschule Moskau, analysiert, warum der Iran als der eigentliche Gewinner dasteht. Eine kluge Analyse. Er nennt die Waffenruhe eine erzwungene Unterbrechung, die unter Druck zustande kam. Das Land hat den Schlag eingesteckt, mit Stärke und Würde geantwortet, die Kapitulation verweigert und, was am wichtigsten ist, schrittweise die Kontrolle über die Logik eines ihm aufgezwungenen Krieges erlangt. Er ordnet Trumps Kehrtwende als erzwungenes Manöver eines Staatschefs ein. Für Trump wäre ein langwieriger Krieg mit Iran unweigerlich zu einer Bewährungsprobe für die innenpolitische Stabilität geworden. Steigende Öl-, Treibstoffpreise, Volatilität an Finanzmärkten etc. Aus militärischer Sicht haben die USA und Israel Iran schweren Schaden zugefügt, Infrastruktur wurde angegriffen, Verluste waren beträchtlich. Der Iran reagierte nicht nur militärisch, sondern auch politisch und psychologisch. Eine historische Gemeinschaft im Land ist gestärkt. Ich zitiere auch: Wenn sich in Iran Angst, Verwirrung und Erschöpfung aufstauten, förderte der Krieg gleichzeitig die innere Konsolidierung, die Massenmobilisierung und die gestärkte Überzeugung, dass das nationale Überleben selbst auf dem Spiel stand. Und weiter Zitat: Je mehr der Krieg in Iran als Angriff auf die gesamte Nation wahrgenommen wurde, desto unwahrscheinlicher wurde eine innerpolitische Zersplitterung und desto größer war die Bereitschaft der breiten Gesellschaft, Widerstand als einzig würdevolle Reaktion zu betrachten. Die regionalen Folgen des Krieges waren aufschlussreich. Die gesamte Sicherheitsarchitektur des Nahen Ostens ist in Frage gestellt. Eine Architektur, die jahrzehntelang auf dem amerikanischen Militärschirm beruhte. Dieser zeigte sich weder bedingungslos noch verlässlich. Stützpunkte, Häfen, Energieinfrastruktur waren in Risiko. So zeigte sich Distanzierung bei den Verbündeten, auch den europäischen. Weiter Zitat: Jahrzehntelang hat Washington versucht, sich als globale Ordnungsmacht darzustellen, doch mit dem Irankrieg und seinen Folgen wurde die US-amerikanische Macht zunehmend als Verursacher von Chaos wahrgenommen. Die derzeitige Pause wirkt nicht wie strategische Einigung, eher wie taktischer Stopp. Verhandlungsprozesse sind abzuwarten. Murad Zagujadeh finalisiert: Das nachhaltigste Ergebnis dieser Wochen wird sich wohl an einem Wandel der globalen Wahrnehmung messen lassen. Die Welt hat gesehen, dass Washington nach wie vor in der Lage ist, die Ereignisse an den Rand einer regionalen Katastrophe zu treiben. Sie hat aber auch gesehen, dass Washington militärische Eskalationen nicht mehr mit derselben Sicherheit und Geschwindigkeit in eine stabile politische Ordnung umwandeln kann. Deshalb wird die gegenwärtige Pause nicht als Triumph amerikanischer Stärke, sondern als Beweis für deren Grenzen wahrgenommen.
Unterdessen verdeutlicht der Krieg im Iran die anhaltende Abhängigkeit der EU von Erdöl und Erdgas.
Danke, beste Svetlana. Netanyahu ein weiteres Mal: Es gibt keinen Waffenstillstand im Libanon. Mojtaba Khamenei erklärt Iran zum Sieger im Konflikt. Seine Botschaft wurde im Fernsehen verlesen.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
So ist es, beste Svetlana. Der ORF hetzt die Botschaft angeblich. Mehr als 300 Tote wurden im Libanon gemeldet, berichtet die ARD. Sabine Henkel kommentiert: Bundeskanzler Merz wäre offenkundig ratlos.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, ohne Wenn und Aber.
Wladimir Putin kündigt eine Feuerpause zu Ostern an. Russland verbietet die Menschenrechtsorganisation Memorial. TASS berichtet: Die Organisation kann Berufung einlegen. Gegründet wurde sie 1989. Finanziert westlich. Ungarn soll Informationen von EU-Treffen an Russland weitergegeben haben. Brüssel will nun Aufklärung. Malasvenja Liebig von tschechischer Polizei gefasst. Und NATO-Generalsekretär Mark Rutte gibt kritisches Gespräch mit Donald Trump zu Protokoll via CNN. Wie agitierte ich seit Jahrzehnten: Wer Adorf sagt, muss auch Bedorf sagen. Nun ist Mario Adorf verstorben. vom Aussterben bedroht, nun der Kaiserpinguin. Die Tagesschau informiert und zeigt ein Bild mit vielen Pinguinen. Die Demokratische Volksrepublik Korea testet Streusprengkopf und elektromagnetische Waffe. Südkorea will seine Truppen an der Nordgrenze bis 2040 stark reduzieren. Man habe wohl Bevölkerungsschwund. Nicht am Schwinden die kreative Stärke des Kim Jong-un. Wir wollen hören seinen Ausspruch für heute: Der Weg, den man mit der Überzeugung geht, ist der Weg der Revolution. Und das, was man selbst bei Tod nicht preisgeben kann, ist die Überzeugung der Revolutionäre. Genossen und gestärkt wollen wir in diesen Tag.
Morgen zum Frühstück.
Alles, überall. Unter jede, also praktisch jede Unterlage vom Brot oder vom Brötchen ist bei mir Butter.
Mehr Butter? Heute dichte Wolken, zeitweise Regen, Schauer, Gewitter. Morgen Sonne, Sonntag wieder mehr Wolken. Tendenz wechselhaft mild.
Schönes Wochenende, Marcel.
Danke, Ramon Chuck. Immer den Schirm dabei haben.
Marcello, herzlichen Dank. Wünsche ein schönes Wochenende.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.